Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie. In dieser Woche wollen wir uns mal etwas tiefgreifender mit dem Thema Demokratie an sich befassen. Denn um unsere heutigen demokratischen Systeme zu verstehen und auch die Krisen zu verstehen, müssen wir etwas tiefer in die Vergangenheit schauen. Das bringt mich zu unserem heutigen Gast, Professor Dr. Christoph Nonn. Er ist Professor für neueste Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und hat mehrere nennenswerte Bücher veröffentlicht, beispielsweise zur Geschichte des Deutschen Kaiserreichs, zu Otto von Bismarck sowie zur Geschichte von Nordrhein-Westfalen. Außerdem ist er Herausgeber und Mitautor des Buches »Wie Demokratien enden«. In unserem Gespräch schauen wir auf die Ursprünge der Demokratie, auf Personen und Ereignisse, die den Weg hin zu unseren heutigen modernen, liberalen Demokratien geprägt haben. Dabei stellen wir uns Fragen wie, warum hatten die Weltkriege so einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Demokratie? Warum haben manche Länder früher als andere demokratische Systeme entwickelt? Woran sind Demokratien in der Vergangenheit gescheitert? Und die vielleicht spannendste Frage, woran könnten Demokratien heute scheitern? Diese Folge ist ein echter Wissensgewinn. Viel Spaß! Hallo Herr Professor Nonn, schön, dass ich hier sein kann.
Hallo.
Vielleicht fangen wir mal mit den Grundlagen an. Wie würde man denn Demokratie überhaupt definieren?
Ja, das ist nicht so ganz einfach, weil alle möglichen Staaten sich als Demokratien bezeichnen, die das eigentlich genau genommen nicht sind. Also was zunächst mal dazu gehört, ist, Demokratie ist Volksherrschaft. Das heißt, das Volk muss herrschen. Das bedeutet zunächst mal, das Volk muss wählen, also in allgemeinen gleichen Wahlen. Historisch heißt das zunächst mal allgemeine gleiche Wahlen, alle Männer, alle erwachsenen Männer. Im Laufe der Zeit kommen dann die erwachsenen Frauen noch mit dazu. Also die müssen wahlberechtigt sein und es darf keine Abstufungen bei der Wahlberechtigung geben. Es muss allgemein sein, also keine dürfen ausgeschlossen sein, aus welchen Gründen auch immer, weil sie weniger Steuern zahlen in der Regel oder sowas. Das heißt, alle müssen wählen und das Wahlrecht muss gleich sein. Das reicht aber noch nicht, weil im Nationalsozialismus gab es auch Wahlen, ja, da durften auch die Frauen wählen, es gab allgemeine gleiche Wahlen, aber der Reichstag hatte de facto nichts zu sagen. Das war sozusagen Kasperltheater. In der DDR hat es auch Wahlen gegeben, auch zum Parlament, aber das Parlament hatte sehr begrenzte Rechte. Im Deutschen Kaiserreich 1918 gab es auch allgemeine gleiche Wahlen, zumindest für die Männer, aber das Wahlrecht hatte nur sehr eingeschränkte, das Parlament hatte nur sehr eingeschränkte Rechte. Das heißt, wir brauchen nicht nur allgemeine gleiche Wahlen, alle Erwachsenen, sondern wir brauchen auch noch den Umstand, dass das Parlament oder jedenfalls das Gremium, das da eben gewählt wird, das Machtzentrum eigentlich ist. Ja, weil sonst herrscht das Volk.
Also so die Volkssouveränität gegeben ist und nicht nur quasi man Wahlen hat und ein Parlament, aber der quasi nur eine Scheinfunktion einnimmt.
Also die Regierung muss eigentlich vom Parlament abhängig sein. Die Regierung darf nicht ohne das Parlament, ohne eine Mehrheit im Parlament regieren können, sonst kann man eigentlich nicht von Demokratie sprechen.
Okay. Also freie und faire Wahlen hatten wir. Wie sieht es mit dem Thema Gewaltenteilung aus? Das ist ja heutzutage eigentlich selbstverständlich. Gehört das zur Definition der Demokratie dazu?
Das ist umstritten, weil es ja auch Demokratien gibt, die davon ausgehen, dass sozusagen the winner takes it all. Ja, also auch gerade so in Systemen, wo es Mehrheitswahlrecht gibt, wie in den angelsächsischen Ländern, übernimmt die Regierungspartei dann eben die Macht und Gewaltenteilung ist da relativ schwächer ausgeprägt. Das gibt es zwar durchaus, aber wir sehen ja auch gerade, dass sozusagen auch Gerichte müssen irgendwie, Richter müssen irgendwie ernannt werden, auch oberste Richter. Und die werden in der Regel von der Exekutive oder vom Parlament ernannt. Ja. Das heißt, so genau gibt es diese Gewaltenteilung eigentlich nicht. Das ist sozusagen umstritten, wie weit Gewaltenteilung dann mit dazugehört.
Wie sieht es denn mit dem Schutz von Grundrechten, von Menschenrechten und Ähnlichem aus?
Auch das ist eigentlich umstritten, ja, weil das nicht unbedingt zur Volksherrschaft direkt dazugehört. Also das, was wir jetzt sagen, also Gewaltenteilung und Schutz von Minderheiten durch Grundrechte und dergleichen, das ist eigentlich diese Vorstellung von liberaler Demokratie, ja, die also auch vollständige Machtausübung, totaler Machtausübung durch das Volk gewisse Grenzen setzt eben.
Aber ist dann nicht sowas wie Meinungs- und Pressefreiheit zum Beispiel doch essentiell, weil sonst ja auch zum Beispiel die freie und faire Wahl vielleicht gar nicht gegeben ist?
Das würde auf alle Fälle dazugehören, weil natürlich die Wahlen, also sie müssen allgemein und gleich sein und die Wähler müssen sich informieren können. Ja? Und wenn es sozusagen nur noch einen Einheitsbrei aus Medien gibt, die all das Gleiche sagen, dann ist das natürlich gar nicht mehr möglich. Ja?
Okay, also ich würde jetzt mal so zusammenfassen, freie und faire Wahlen, Volkssouveränität in dem Sinne, dass das Parlament wirklich die Exekutive ist, die ausführende Legislative, aber
ja, die Macht hat. Und die Regierung, die Exekutive vom Parlament
abhängig. Genau, und ist. Meinungs- und Pressefreiheit. Hm. Und alles, was quasi da drüber geht, das sind dann eher so diese liberalen Elemente, die wir heute in vielen modernen Demokratien haben, mit Schutz von Grundrechten und ähnliches. Mhm. Okay, also quasi der Unterschied, elektorale Demokratie auf der einen Seite und dann die liberale Demokratie. Wie viele Demokratien gibt es denn heutzutage eigentlich auf der Welt?
Die Zahl nimmt ab. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf. Das liegt irgendwie so bei 100 oder sowas. Ist ja auch die Frage, was man im Einzelnen als Demokratie dann sieht. Und es gibt verschiedene NGOs, die das verschieden definieren. Mhm. Ja. Die interessanteste Entwicklung ist eigentlich, dass egal welche NGO man sich anschaut, welche Statistik man sich anschaut, dass seit den frühen 2000er Jahren eigentlich die Zahl der demokratischen Staaten in der Welt abnimmt, tendenziell. Und dass auch die Qualität von Demokratie abnimmt. Also wir haben mehr und mehr Demokratien, die also zum Beispiel diesen Schutz von Grundrechten nicht mehr haben oder den Schutz von Pressefreiheit nur noch in Ansätzen haben. Ja. Also die demokratische Qualität, selbst in den immer weniger Staaten, die demokratisch verfasst sind, ist eigentlich auch auf dem Niedergang.
Was man dann ja häufig in der Kritik hört, sind halt eben die Kritik an fehlender Liberalität in den Demokratien. Aber ein gängiges Beispiel finde ich jetzt für auch den, Nichtbeachten der elektoralen Demokratie war ja quasi der das Nicht-Anerkennen von Donald Trump bei der Wahl zum Präsidenten, als Joe Biden gewonnen hatte. Ja. Das war ja eigentlich schon ein Missachten der elektoralen Demokratie.
Ja, es ist eine Missachtung von Regeln, nach denen Demokratie funktioniert. Ja, also dazu gehören, das, was wir jetzt gesagt haben, das sind weitgehend die formale Dinge, Wahlrecht, Grundrechte, Verfassungsstrukturen. Dazu gehört im politischen Umgang miteinander eben auch, dass man bestimmte Regeln des Spiels akzeptiert, dass man sozusagen akzeptiert, der Gegner hat gewonnen und man gratuliert dem Gegner und man akzeptiert dann, dass der Gegner eben damit auch die andere Partei, die jetzt regiert, dass sie eben bestimmte Funktionen, sagen wir, in Ausschüssen und dergleichen übernimmt und so weiter. Was, also all das, was von der Verfassung häufig dann gar nicht so bis ins kleinste Detail geregelt ist, sind einfach Dinge des Umgangs miteinander. Ja. Und das ist in der Tat etwas, wo, sagen wir, die Atmosphäre, dieser Umgang miteinander, der hat sich in vielen Staaten, nicht nur in den USA, aber in vielen demokratischen Staaten wesentlich verschlechtert.
Okay. Dann haben wir jetzt ja schon mal ein gewisses Fundament und jetzt schauen wir mal wirklich in die Historie. Demokratie kennt man ja oft, gab es in der Antike, in Griechenland, zumindest in gewissen Formen, natürlich nicht so, wie wir uns das heute vorstellen. Auch in der Römischen Republik gab es zumindest demokratische Elemente. Im Mittelalter gab es dann eher Rückschritte wieder, da hat sich die Monarchie, die absolutistische Monarchie durchgesetzt. Wir wollen uns mal so ein bisschen darauf konzentrieren, auf das 20. Jahrhundert, was sich so nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt hat. Aber bevor wir das genauer tun, nochmal so ein bisschen die Voraussetzungen dafür, was sich dann vielleicht im 19. Jahrhundert ergeben hatte durch Französische Revolution, durch Napoleon vielleicht, durch die erste Demokratie, das waren ja die USA, um dann so ein bisschen die späteren Entwicklungen zu verstehen. Also erstmal, wie bedeutsam ist es eigentlich, dass sich so früh die USA als Demokratie entwickelt haben?
Das Entscheidende ist eigentlich die Idee der Volkssouveränität. Die gibt es ja nicht nur in den USA, sondern die entwickelt sich auf beiden Seiten des Atlantiks gleichermaßen. Also die amerikanische Verfassung ist gar nicht mal die erste demokratische Verfassung, sondern die erste ist die polnische, 1791, die kommt also auch ein bisschen früher tatsächlich. Und danach kommt dann die französische, nach der großen französischen Revolution. Das heißt, wir haben so eine allgemeine Entwicklung hin zu dieser Idee von Volkssouveränität, also neuen Legitimationen von Herrschaft. Das ist nicht mehr Gottes Gnadentum, was also monarchische, fürstliche Herrschaft legitimiert, sondern es ist die Idee der Volkssouveränität, was jetzt nicht ausschließt, dass es Monarchien geben kann, weil es ja jede Menge Demokratien gibt, Großbritannien, Benelux-Länder, Skandinavien und so weiter, die monarchisch regiert werden, die aber de facto parlamentarische Demokratien sind. Ja. Aber die entscheidende ist halt diese Idee der Volkssouveränität, die dann erstmal konkurriert mit dem Gottesgnadentum, aber auf Dauer sozusagen sind die nicht unter einen Hut zu bringen. Das heißt, man muss sich entscheiden, entweder das eine oder das andere. Und diejenigen, die sich sozusagen zuerst am deutlichsten entscheiden dafür, dass sie mit dem Gottesgnadentum brechen und auf die Volkssouveränität setzen, sind dann die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist dann sozusagen das erste Modell einer Demokratie, wobei das zunächst mal, das ist auch umstritten, wie weit das tatsächlich schon 1776 dann eine Demokratie ist. Man sagt so eher so frühes 19. Jahrhundert gibt es eigentlich demokratische Strukturen, auch weil das Wahlrecht zunächst noch nicht allgemein für alle Männer gilt in den meisten amerikanischen Staaten. Das ist dann, glaube ich, erst 1809 oder sowas in der Kante, ist das tatsächlich so. Von den rassistischen Begrenzungen jetzt mal abgesehen. Das heißt, das sind also weiße, erwachsene Männer, die da wählen können. Aber das ist sozusagen die Idee, die dahinter steht und die dann im Laufe des 19. Jahrhunderts zunächst relativ langsame Fortschritte macht. Das geht auch so ein bisschen hin und her. Also Frankreich ist so ein ganz klassischer Fall, wo sozusagen demokratische Strukturen eingeführt werden. Dann werden sie unter Napoleon wieder abgeschafft. Dann werden sie 1830 wieder versucht einzuführen. 1848 werden wieder abgeschafft und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich das Typische. Das ist ein ständiges Hin und Her. Das amerikanische oder das britische Modell, das sozusagen evolutionär eigentlich Demokratie entwickelt, ist relativ untypisch im Grunde. Und wirklich den Durchbruch erlebt dieses Prinzip der Volkssouveränität und damit eben der Demokratie, wie wir die verstehen, eigentlich erst im 20. Jahrhundert. Es gibt im späten 19. Jahrhundert gibt es so ein paar Vorläufer. Frankreich ist seit 1871, würde ich sagen, eine parlamentarische Demokratie. Das ist aber eigentlich in Europa schon der einzige Fall. In der Schweiz gibt es da parlamentarische Systeme, aber es sind nicht alle wahlberechtigt. In Großbritannien gibt es auch parlamentarisches System, relativ frühzeitig, so seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, aber die selbst alle erwachsenen Männer sind in Großbritannien bis 1918 nicht wahlberechtigt. Es gibt also große Teile der Bevölkerung, auch der Männchenbevölkerung, die Frauen sowieso, die vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. In Deutschland ist es andersrum, da gibt es ein allgemeines gleiches Männerwahlrecht seit 1871, aber das Parlament hat sozusagen nur sehr beschränkte Befugnisse bis 1918, das heißt, da haben wir auch keine Demokratie.
Weil Sie jetzt gerade die Schweiz erwähnt haben, die Schweiz hat ja auch vermehrt Elemente der direkten Demokratie durch Volksabstimmungen und ähnliches. Ist dadurch die Schweiz jetzt eine bessere Demokratie? Ist sie mehr Demokratie als jetzt Deutschland zum Beispiel?
Ich würde sagen, es ist ein Sonderfall von Demokratie. Mhm. Ja, das ist so eins der demokratischen Modelle, die sich nicht so richtig durchgesetzt haben. In letzter Zeit wieder entdeckt werden so über Bürgerräte und so weiter, dass man versucht, die parlamentarische Demokratie damit zu ergänzen. Die Bürgerräte haben Angst auch Wurzeln in einem anderen System, das sich auf Dauer nicht durchgesetzt hat. Das ist das vom antiken Athen. Wir haben das eben am Anfang kurz angesprochen. Da gibt es also ein Parlament in dem Sinne, das gewählt wird, gibt es ja nicht, sondern es gibt Bürger, die durch Losentscheid bestimmt werden, dann die Exekutive zu wählen und zu kontrollieren. Und das ist eigentlich auch so, dass das nur die Vollbürger tun können. Also die Frauen sind sowieso ausgeschlossen, die Sklaven sind ausgeschlossen, die Ausländer, die also kein athenisches Bürgerrecht haben, sind ausgeschlossen. Das heißt, es sind relativ wenig Leute, die eigentlich nur Vollbürger sind. Mhm. Aber sozusagen diese Losdemokratie, das ist sozusagen auch ein alternatives System über Bürgerräte, was sich größtenteils nicht durchgesetzt hat, sondern in der Regel hat sich dieses repräsentatives parlamentarische System dann eigentlich durchgesetzt. Mhm. Und das Schweizer Modell ist sozusagen auch so ein Sonderweg eigentlich zur Demokratie hin.
Wo kommt denn dieser Gedanke der Volkssouveränität her, die sich dann ja so im 19. Jahrhundert immer weiter verbreitet hat und dann wirklich durchgesetzt hat hinterher? Wo kommt das her?
Der kommt ursprünglich aus der Aufklärung.
Mhm. Also die, John Locke und...
Genau, ja, die Idee eines Naturrechts, sozusagen alle Menschen sind eigentlich gleich, ja, und einerlei Absicht von Gott geschaffen sind oder nicht, haben sie das Recht, sozusagen gleichermaßen mitzubestimmen bei den Angelegenheiten der Gemeinschaft. Ja. Und das ist sozusagen der Saatkeim, aus dem dann die Idee der Demokratie entstanden ist.
Mhm. Okay, und wenn man jetzt ja eben vergleicht, vor dem Ersten Weltkrieg, vor 1914 und dann in der Spanne 1918, 1923, dann tauchen auf einmal viele Demokratien auf. Mhm. Warum hat dieser Erste Weltkrieg da so als Katalysator, sage ich jetzt mal, gewirkt?
Ja, der hat als Katalysator gewirkt, denke ich, weil der Erste Weltkrieg der erste Krieg ist, in dem dann sozusagen alle für das Vaterland ihre Knochen hinhalten sollten. Ja. Die früheren Kriege, also Napoleonischer Krieg zum Beispiel, das hat Ansätze davon, von so einer nationalen Mobilisierung. Das funktioniert aber noch in der Realität funktioniert das sehr stark über über die Anhänglichkeit an die alten Herrscherhäuser, die motivieren und mobilisieren die Leute eigentlich, und dass sozusagen jemand aus nationaler Begeisterung motiviert wird, da zu kämpfen, sei es für Preußen, sei es für Frankreich, sei es für Großbritannien, das ist eigentlich eher die Ausnahme. Ja, das ist dann so, im späten 19., im 20. Jahrhundert wird das dann sozusagen so hingestellt, dass das sozusagen die Vorläufer gewesen seien, sind's auch, ja, ist aber noch relativ selten, und die meisten Leute kämpfen da eigentlich aus klassischer Anhänglichkeit an die Fürsten. Und der Erste Weltkrieg ist eigentlich der erste richtig große Krieg, wo der wirklich ein nationaler Krieg ist, wo die Leute also für ihr Vaterland tatsächlich kämpfen. Und man dann, zumal der eben sehr, sehr lange dauert und sehr, sehr viele Leute da kämpfen und sterben drin, dass man dann sagt, dass das eigentlich nicht angemessen ist, dass es sozusagen verschiedene Rechte gibt, ja, sondern wenn man gleichermaßen auf dem Schlachtfeld sein Leben lässt, ja, und die Söhne da verrecken, dann warum sollen die nicht die gleichen politischen Rechte haben wie die politischen Eliten? Ne? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, warum dann eigentlich in ganz Europa zumindest der Form halber demokratische Strukturen eingeführt werden, also allgemeines gleiches Wahlrecht und ein Parlament als Machtzentrum, wobei das allgemeine gleiche Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt der Regel häufig noch ein Männerwahlrecht ist. Zumindest in den katholischen Ländern, Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, auch in den meisten orthodoxen Ländern gibt es ein Männerwahlrecht und kein Frauenwahlrecht. Das kommt erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Also der Krieg ist eigentlich in der Regel immer so ein Katalysator, der das möglich macht.
Was jetzt dann noch interessant ist, oder was man gerne verstehen möchte, ist, warum Demokratien sich bis dato nicht durchgesetzt haben. Also wenn die Bewegung gab es ja, Sie haben ja eben schon 1848, 49 angesprochen beispielsweise. Warum hat es jetzt, vielleicht mal ein Beispiel von Deutschland, so lange gedauert, oder was hat die Demokratie zurückgehalten?
Also im deutschen Beispiel ist einfach die Macht der alten Gewalten ist noch sehr groß, weil die Fürsten kontrollieren ja das Heer, die kontrollieren die Polizei, also all diese Disziplinierungselemente, und die liberal-nationale Bewegung, die ja eigentlich sozusagen diese Idee einer nationalen Demokratie dann verfolgt, die ist zunächst mal schwach, das ist auch eine Elitenbewegung, größtenteils aus dem Bürgertum, und bis die zu einer Massenbewegung werden, dauert das noch relativ lange. Das passiert dann so im späten Kaiserreich mit dem Aufstieg der Sozialdemokratie vor allem, die also noch massiver diese Idee einer Gleichheit, einer Gleichberechtigung auch als Wähler der Menschen vertritt. Das tun dann nicht alle Liberale. Also es gibt auch Liberale, die sagen, nee, das müssen erstmal die machen, die sozusagen unabhängig sind, materiell unabhängig sind, geistig unabhängig sind, hochgebildet, entsprechend auch ein eigenes Auskommen haben, und abhängig Beschäftigte und so weiter können das gar nicht tun. Ja. Das heißt, bei den Liberalen ist lange Zeit auch sozusagen die Vorstellung zur Demokratie ist so ein bisschen halbgar. Es gibt welche, die das relativ bald schon wollen. Es gibt aber viele, die das eher so mal zumindest als langfristige Perspektive im Kopf haben, aber zunächst mal nicht allen Leuten das Wahlrecht geben wollen. Ja. Mhm. Und das entwickelt sich eigentlich erst in dem Moment, in dem so eine industrialisierte Massengesellschaft entsteht. Das ist also im späten 19., im frühen 20. Jahrhundert dann der Fall.
Was waren denn so die Befürchtungen vor Demokratie? Also man hört ja irgendwie so Sachen wie, ja, dann wenn das Volk entscheidet, die haben doch das breite Masse, die hat keine Ahnung, denen vertrauen wir nichts an. Genau. Vielleicht auch ein Thema ist einfach Machtverlust.
Ja, es geht natürlich um Machtverlust. Also es geht sozusagen darum, dass alte Eliten seien, dass sozusagen die monarchischen, die aristokratischen Eliten, die zunächst mal herrschen, seien es die neuen bürgerlichen Eliten, die gerne herrschen würden, ja, dass die Angst haben vor dem Pöbel. Ja, natürlich, ja. Und dass die deswegen, also sagen die neuen Eliten sind eher bereit, die zu mobilisieren, weil sie die ja brauchen, um sich durchzusetzen gegen die alten Eliten. Bei den alten Eliten ist das eher so sehr vorsichtig. Aber das hat was damit zu tun, wie Sie sagten, sozusagen, es gibt eine Vorstellung, dass die nicht urteilsfähig sind, dass die auch leicht manipulierbar sind von Demagogen. Das spielt im alten Athen, spielt das auch schon eine sehr, sehr große Rolle und wird dann sozusagen immer wieder hervorgekramt. Dieser Untergang der athenischen Demokratie, der angeblich eben durch die Demagogen, die Propaganda, die Leute, die das Volk verleitet haben, gegen seine Interessen zu handeln, dann bewirkt worden ist. Zum Teil hat es auch einfach was damit zu tun, dass man dass man fürchtet, dass abhängig Beschäftigte, einfache Leute materiell abhängig sind. Ja, von Arbeitgebern zum Beispiel, die denen dann sagen können, sie müssen aber jetzt so und so wählen. Das ist tatsächlich auch im 19. Jahrhundert, wo es Wahlen bereits gibt, sehr häufig so, dass Stimmen einfach gekauft werden. Mittlerweile erleben wir das ja auch wieder. Ja, also in den USA, was Elon Musk da versucht zu praktizieren, das ist ja genau das Gleiche, ja, dass man sozusagen mit Geld versucht, Stimmen zu kaufen. Und das haben sogar selbst wohlmeinende Liberalen, die durchaus aufgeschlossen waren für Demokratie, haben dann gesagt, das ist aber ein Problem, sozusagen, wenn die alten Eliten oder sonst irgendwelche Leute, Kapitalisten, jetzt anfangen, Stimmen zu kaufen, ja, von Leuten selbst. Wenn wir sagen können, die einfachen Leute können eigentlich frei entscheiden, sind schlau genug dafür, ihre Interessen wahrzunehmen, ja, aber dann werden sie bestochen, ja, dann werden sie gekauft und dann kann das Volk sich eben gar nicht frei äußern, sondern es ist letztendlich eine Plutokratie. Die Herrschaft der Reichen und nicht die Herrschaft des Volkes.
Mit welchen Voraussetzungen sind denn dann die Demokratien nach dem Ersten Weltkrieg entstanden? Also wenn ich da jetzt an die Weimarer Republik denke, beispielsweise hier in Deutschland, dann gab es natürlich die Probleme aus dem Ersten Weltkrieg, waren ja nicht einfach weg. Die wurden ja eben mitgenommen. Und so wirklich das Vertrauen hatte die Weimarer Republik ja eigentlich von Anfang an nicht, oder?
Naja, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Das ist so ein bisschen so der historiografische Mythos, der sich da fortschleppt, sozusagen die Demokratie, die Weimarer Republik als Demokratie ohne Demokraten, Republik ohne Republikaner. Das stimmt ja so nicht, weil die Weimarer Koalition, die Sozialdemokraten, die linken Liberalen, die Zentrumspartei, also die Katholiken, die stellten 3/4 bis 4/5 der Mandate im Reichstag, jetzt tatsächlich schon vor 1912, und das waren es eigentlich die dann die Weimarer Republik aus der Taufe gehoben haben. Und bei den Wahlen zur Nationalversammlung 1919 haben die diesen Wähleranteil auch behalten. Das heißt also, 4/5 der Deutschen haben damals demokratische Parteien gewählt, ja, also die Parteien, die eben diese Republik aus der Taufe gehoben haben. Und die haben eigentlich bis 1930 ja dann auch regieren können in wechselnden Koalitionen. Da sind eigentlich dann andere noch dazugekommen, die rechten Liberalen, die Nationalliberalen, Teil der Konservativen sogar, haben dann auch zeitweilig in den Weimarer Regierungen ja mit drin gesessen. Die Sozialdemokratie ist dann zeitweilig wieder rausgegangen. Also das war eigentlich durchaus eine Demokratie, die sehr tiefe Wurzeln hatte, sehr breit verankert auch gewesen ist in der Bevölkerung und die eigentlich dann erst in den Problemen, die von der Wirtschaftskrise geschaffen worden sind, die also manche der Hypotheken, die natürlich vom verlorenen Krieg auch mitgetragen wurden, dann nochmal massiv verschärft haben. Aber diese Hypotheken des Krieges waren eigentlich nicht das Problem, weil sozusagen in den 20er Jahren hat die Weimarer Republik eigentlich relativ gut funktioniert. Gerade im europäischen Vergleich auch, weil fast alle Staaten, mit Ausnahme der Sowjetunion in Europa, sind ja damals als Demokratien begründet worden nach dem Ersten Weltkrieg, parlamentarische Demokratien. Und sehr, sehr viele, mehr als die Hälfte, sind gescheitert, bevor die Weimarer Republik gescheitert ist und sind dann wieder zu Diktaturen geworden.
Und weil Sie es jetzt ansprechen, der Sonderfall Sowjetunion, gibt es bestimmte Gründe, warum sich eben da die Demokratie nicht durchgesetzt hat?
Naja, weil die Revolutionäre in Russland halt andere Vorstellungen davon hatten, wie Politik organisiert worden war. Die haben es ja auch als Demokratie bezeichnet. Das war sozusagen eine Rätedemokratie. Ja. Ja, nicht über die Wähler an sich. Wahlen gab es dann auch, aber das war eigentlich die Idee, dass sozusagen bestimmte Berufsgruppen, vor allem eben die Arbeiter, die Soldaten, dann die Macht übernehmen sollten. Und das hat relativ bald dazu geführt, dass dann sozusagen dann neue Eliten diese Macht an sich gerissen haben und diese ganze rätedemokratische Idee dann weitgehend eine Fassade geworden ist. Hat sehr komplizierte Ursachen, denke ich, in der russischen Geschichte selbst, die in gewisser Weise so eine Sondergeschichte gewesen ist, die halt sich sehr stark unterschieden hat von dem, was in West- und Mitteleuropa im 19. Jahrhundert passiert ist.
Die Arbeiter- und Soldatenrede, die gab es ja in Deutschland auch, nach dem Ersten Weltkrieg. Und es gibt ja, hab ja auch kommunistische Bestrebungen. Ich denke da an Rosa Luxemburg zum Beispiel. Warum hat das in Deutschland nicht verfangen?
Weil der Großteil der Bevölkerung, das sind teilweise sogar die Arbeiter- und Soldatenräte selbst in ihrer Mehrheit, sich nicht gesehen haben als ein System, das dauerhaft umgesetzt werden sollte, sondern als ein provisorisches System. Also diese Arbeiter- und Soldatenräte waren selbst von der großen Mehrheit der Räte, also der Leute, die da drin saßen, wurden die verstanden als etwas, was eigentlich eine parlamentarische Republik eine parlamentarische Demokratie vorbereiten sollte. Ja, also ein Übergangsphänomen. Mhm. Es gab eine kleine Minderheit, also Luxemburg und Liebknecht und so weiter, die gehören damit dazu. Die haben gedacht, diese Rätedemokratie, das ist sozusagen das bessere System, das wollen sie eigentlich dauerhaft etablieren. Aber die haben sich nicht durchsetzen können gegenüber der Mehrheit.
Okay. Wie stark war denn jetzt eigentlich die Verfassung der Weimarer Republik? Weil wenn sie dann letzten Endes so ausgehebelt werden konnte, dann müssen doch eigentlich auch bei der Entstehung der Verfassung Fehler begangen worden sein.
Ja, das ist auch eine weit verbreitete Vorstellung, die eigentlich weitgehend eine mythische Vorstellung ist, würde ich sagen. Also das bezieht sich zum Beispiel auf die Idee, dass es eine Parteienzersplitterung gegeben hat in der Weimarer Republik. Das ist schon so ein zeitgenössischer Topos, der da vielfach angezogen wird. Es hat keine 5%-Hürde gegeben in der Weimarer Republik. Aber die Weimarer Republik ist nicht daran gescheitert, dass es keine 5%-Hürde bei Wahlen gab. Ja, also wenn wir uns anschauen, die NSDAP ist bis 1930 eine Partei, die wäre nie über die 5%-Hürde gekommen. Ja, aber dann kommt sie sozusagen aus dem Stand darüber. Die AfD hat ja sozusagen auch keine Probleme mit der 5%-Hürde. Ja, wir haben sozusagen einen Wandel des Parteiensystems auch in der Bundesrepublik Deutschland gehabt. Das ist sozusagen die Idee so in den 50er, 60er, 70er Jahren. Da war das anders. Da hatten wir so ein 2,5-Parteien-System, ja, mit zwei großen Volksparteien, die sich immer abgewechselt haben und die FDP dann so als Mehrheitsbringer dazwischen. Das hat so den Eindruck vermittelt, die 5%-Hürde würde Stabilität bringen. Das hat sie aber auf Dauer ja nicht getan. Das andere, was da oft erwähnt wird, ist der Reichspräsident. Diese Ersatzverfassung mit der Notverordnung und dergleichen, wobei da sehr falsche Vorstellungen eigentlich durch die Gegend schwirren. Die meisten Leute glauben irgendwie, dass der Reichspräsident einfach über Notverordnung regieren konnte gegen das Parlament. Das konnte er nicht. Also er konnte nur dann regieren mit Notverordnung, wenn das Parlament die Notverordnung nicht gekippt hat. Ja. Und in dem Moment, in dem das Parlament das machte, ab 1932, da konnte der Reichspräsident auch nichts machen. Da gab es eine Reichstagsauflösung nach der nächsten, die dann eigentlich auch nichts wirklich was bewirkt hat. Zwischen 1930 und 1932 hat der Reichspräsident oder sein Kanzler Brüning mit Notverordnung regiert. Aber nur deswegen, weil die SPD, die nicht in der Regierung war, diese Notverordnung nicht gekippt hat. Also die hat Brüning toleriert. Das heißt, gegen das Parlament konnte auch der Reichspräsident eigentlich nicht regieren. Wie Hindenburg übrigens seit 1925 zu seinem Ärger gefunden hat, der wollte eigentlich die Verfassung aushöhlen. Das ist ihm aber bis 1930, eigentlich bis 1932 nicht wirklich gelungen.
Okay. Und wir hatten jetzt ja eben schon angesprochen, so in den 20er Jahren florierte die Demokratie eigentlich in Europa. Und dann ja zum Ende hin, Anfang der 30er Jahre, gab es da mehrere Krisen. Es gab die Weltwirtschaftskrise, die Sie ja eben schon erwähnt hatten. Welche Faktoren gab es denn vielleicht noch, die ja dann zu dieser, sie wird ja manchmal auch genannt, Krise der Demokratie zu dieser Zeit geführt haben?
Also es gab durchaus Demokratien, die schon in den frühen 20er Jahren gescheitert sind. Also in Ungarn ganz am Anfang 1920, da war sie eigentlich kaum begründet. In Italien 1922 ja übernimmt Mussolini die Macht und baut dann seine Diktatur auf. Und es gibt auch andere Beispiele in baltischen Staaten, in Südosteuropa, wo das ganz ähnlich passiert, in Spanien. Also das sind alles Fälle, wo die Demokratie scheitert, bevor sie in Deutschland gescheitert ist. Und dafür gibt es jetzt ganz verschiedene Gründe. Das eine ist sozusagen der Schock des Ersten Weltkrieges und die Notwendigkeit, den irgendwie zu bewältigen. Das ist sehr problematisch, sozusagen diese ganzen Hypotheken, die in Deutschland relativ gut eigentlich bewältigt werden, obwohl Deutschland den Krieg verloren hat, werden in vielen anderen Staaten so nicht bewältigt. Italien hat den Krieg eigentlich gewonnen. Ist eigentlich Siegermacht des Ersten Weltkriegs, aber da sozusagen sind diese Folgen des Krieges in dieser sehr schwach industrialisierten, relativ wenig entwickelten Gesellschaft so massiv, dass die Demokratie da sehr früh zusammenbricht. Dazu kommt, dass vielfach die Eliten kalte Füße kriegen. Also in Italien etwa ist es so, dass die liberalen Eliten, die das Land regiert haben bis 1918, dass die dann merken, wenn wir jetzt allgemeine gleiche Wahlen haben und wir haben ein parlamentarisches System, dann werden wir über kurz oder lang an die Seite gedrängt. Das heißt, die Leute wählen eben gar nicht die alten liberalen Parteien und deren Eliten, sondern die wählen jetzt sozialdemokratisch, sozialistisch, kommunistisch, katholisch Parteien und so weiter. Und das heißt, diese Eliten, die also ursprünglich gesagt haben, ja, wir machen diesen Sprung ins Dunkle, diese Liberalisierung, das wagen wir jetzt, die merken dann, dass ihnen die Fälle wegschwimmen und dann überlegen sie sich anders und dann verbinden sie sich mit Feinden, mit neuen Feinden der Demokratie, die von rechts kommen, also Mussolini etwa. oder eben auch von links und ändern das System wieder neu. Also das ist ein wichtiger Faktor. Erbe des Ersten Weltkriegs habe ich schon genannt und dann in der Tat, die Zwischenkriegszeit ist eine wirtschaftlich sehr wechselhafte Zeit. Mhm. Es gibt in den späten 20er Jahren gibt es eine Zeit, wo die Weltwirtschaft sich beruhigt und die Realeinkommen der Menschen steigen. Das heißt, da kann die Demokratie punkten, da wo sie noch besteht. In Deutschland ist das zum Beispiel der Fall. Dann ab den späten 1920er, den frühen 30er Jahren kommt die Weltwirtschaftskrise und die versetzt dann der Demokratie vielfach dort, wo sie noch nicht vorher gescheitert ist, dann den Todesstoß. Es gibt einige Ausnahmen, ist die Minderheit, das sind ganz wesentlich die Staaten in Skandinavien, in den Benelux-Ländern, Großbritannien, die entweder nicht am Krieg teilgenommen haben oder Sieger des Krieges gewesen sind. Das sind alles Monarchien, interessanterweise. Sind zwar parlamentarische Monarchien, die Monarchie gibt offenbar den alten Eliten, vor allem den alten konservativen Eliten, den Eindruck, dass sozusagen ein bisschen von der alten Welt noch übernommen worden ist, ja, auch wenn der König eigentlich fast nichts mehr zu sagen hat, aber sozusagen als Symbol ist er immer noch da, so als Galionsfigur, und das macht es diesen alten Eliten einfacher, sich mit den neuen Verhältnissen abzufinden.
Eine These, die ich schon oft gehört habe, ist, dass die Weltwirtschaftskrise quasi den Menschen gezeigt hat, okay, die Demokratie kann unsere Probleme nicht lösen. Mhm. Und oft wird es auch so gesagt, als hätte die Demokratie halt grundsätzlich Probleme gab und diese Weltwirtschaftskrise hat quasi nur diese Probleme nochmal besonders hervorgehoben für die Menschen eben. Ja. Würden Sie sagen, dass also diese Weltwirtschaftskrise jetzt in Deutschland jetzt keine Demokratie gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, hätte das nicht die Regierung, welche Regierung auch immer es gewesen wäre, welche Form auch immer, nicht so gekippt oder egal, ob es jetzt eine Demokratie wäre oder nicht.
Ja, hat es. Also wenn wir europäisch Vergleichendes anschauen, es ist nicht so, dass die Demokratien gescheitert wären in der Wirtschaftskrise, sondern die Wirtschaftskrise war eine Herausforderung für alle politischen Systeme in Europa damals und für alle Staaten, die davon betroffen waren. Also wenn wir uns Spanien anschauen zum Beispiel, Spanien wird Mitte der 20er Jahre zu einer Diktatur. Und diese Diktatur stürzt dann in der Weltwirtschaftskrise, weil der Diktator dann nicht in der Lage ist, diese Krise zu bewältigen. Ja, und dann wird die Demokratie wieder eingeführt. Es gibt eine Volksfrontregierung, sogar aus Kommunisten und Sozialdemokraten. Und dann gibt es den Bürgerkrieg 1936, das ist sozusagen die nächste Geschichte. Aber die Demokratie wird in Spanien und auch in einer relativ eine Handvoll von anderen europäischen Staaten kriegt wieder sozusagen Oberwasser während der Weltwirtschaftskrise da, wo Diktaturen bereits herrschen. Ja, sozusagen egal welches politische System wird sozusagen entlegitimiert durch diese Krise und Deutschland hat sozusagen das Pech, dass es Demokratie ist in diesem Moment, ja, und dann eine extrem radikale Diktatur an die Macht kommt, die das Glück hat, dass sie dann vom Abschwung der Krise profitieren kann. Also sozusagen Hitler löst ja die Wirtschaftskrise auch nicht durch Autobahnbau und Aufrüstung und dergleichen, ja, sondern er profitiert einfach davon, dass die Krise dann langsam vorbeigeht.
Dann entwickelt sich Aufstieg des Faschismus, Zweiter Weltkrieg. Mhm. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist ja quasi der Faschismus besiegt. Und dann kommt ja wirklich erst die richtige Hochphase der Demokratie, oder?
Ja, vor allem, weil der Faschismus sozusagen seine Legitimation komplett verloren hat, ja, weil der Zweite Weltkrieg noch opferreicher gewesen ist als der Erste, weil das innenpolitisch ja auch kein reines Vergnügen gewesen ist, in einer faschistischen Diktatur zu leben, sei es in Deutschland, sei es in Italien, sei es in den Ländern, die dann von diesen faschistischen Diktaturen besetzt worden sind während des Zweiten Weltkriegs, sei es auch die Kollaborateure, von denen es ja viele gegeben hat in den besetzten Ländern, ja, und da gab es überall faschistische Bewegungen, die dann sozusagen hochgespült wurden durch die deutsche Besatzung, die haben ja auch waren ja auch nicht gerade zimperlich. Das heißt, die Menschen haben sozusagen in der Praxis erlebt, was Faschismus bedeutet und haben das nicht besonders toll gefunden und haben dann, damit hat sozusagen die alternativen Modelle haben damit wieder eine Chance gehabt, aber es gab natürlich zwei. Es gab die parlamentarische liberale Demokratie, die dann im Westen entstanden ist, und es gab die sozialistischen, kommunistischen Systeme, die das sich im Osten erstmal durchgesetzt haben. Ja, und das waren sozusagen die beiden, die sozusagen von der Entlegitimierung des Faschismus dann zunächst mal profitiert haben.
Welche Rolle hatten, oder wie groß war denn der Einfluss der USA auf Europa da? Ich denke da zum Beispiel an den Marshallplan. Also die USA haben doch zum großen Teil dazu beigetragen, dass die Demokratie in Europa so florierte.
Am Anfang ja, sie haben vor allem dazu auch beigetragen, auch in militärischer Hinsicht, weil ja dann relativ bald der Ost-West-Konflikt ausbricht, dass der Kontinent dann geteilt wird, eben in diese kapitalistische, demokratische, parlamentarisch-demokratische Westhälfte und dann die sozialistische, kommunistische Osthälfte. Ich würde sagen, langfristig gesehen, Marshallplan, ja, spielt eine Rolle sozusagen, um Europa wieder aufzubauen.
Könnt ihr einmal ganz kurz für die Zuhörenden erklären, was genau der Marshallplan ist?
Der Marshallplan ist im Grunde ein Instrument der Subventionierung des Aufbaus von Industrie, das von den USA massiv finanziert worden ist, zum Teil von der Regierung, zum großen Teil aber auch von der amerikanischen Wirtschaft. Das übrigens interessanterweise, Großbritannien hat viel mehr vom Marshallplan profitiert als die Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Ja. Großbritannien hat in den 50er, 60er Jahren dann nicht so einen gigantischen Boom erlebt, wie Deutschland gehabt hat. Den größten Boom haben eigentlich Staaten wie Bulgarien und Rumänien erlebt in den 50er, 60er Jahren, die überhaupt nicht vom Marshallplan profitiert haben, weil sie jenseits des Eisernen Vorhangs natürlich gewesen sind. Das heißt, der Marshallplan hat sozusagen eine Rolle gespielt, dabei einen Boom zumindest in Westeuropa anzustoßen. Aber dieser Boom, dieser Wirtschaftsboom der 50er, 60er, frühen 70er Jahre, von der die Demokratie dann ganz massiv profitiert hat, weil sie sozusagen legitimiert worden ist dadurch, ja, in einem Ausmaß, wie das die Demokratie der Weimarer Republik eben gar nicht konnte, weil sie das nicht erlebt hat. Ja. Die ist eigentlich weitgehend, hat das wirtschaftliche Gründe, die Historiker sagen, das ist ein Rekonstruktionswachstum, weil sozusagen die Zeit des Ersten Weltkriegs, der Wirtschaftskrise, des Zweiten Weltkriegs so viel kaputt gemacht hat, gleichzeitig aber eigentlich ein ökonomisches Potenzial nach wie vor da war. Das ist dann erst in dieser langen Friedensperiode nach 1945 hat sich richtig entwickeln können. Ja. Und das erklärt eigentlich diesen Boom sozusagen, und der Marshallplan war im Westen zumindest ein Anstoß dafür. Das Interessante ist aber eben, dass man sozusagen in Ländern, die wirtschaftlich weniger entwickelt sind, also gerade in Südosteuropa, Bulgarien, Rumänien sind die klassischen Beispiele, dass der Boom da wesentlich stärker gewesen ist, weil die von einer wesentlich niedrigeren, vom wesentlich niedrigen Level einfach ausgegangen sind. Ja, das heißt, da war viel, viel mehr Luft nach oben als zum Beispiel in Großbritannien, was sozusagen wirtschaftlich das am weitest entwickelte Land Europas gewesen ist. Die haben auch massiv profitiert von amerikanischen Hilfen und haben sozusagen diesen Boom auch miterlebt, aber da fiel der wesentlich schwächer aus den Kontinentaleuropa.
Also der Erfolg eines Systems ist sehr auch an den ökonomischen Erfolg gekoppelt.
Definitiv, ja.
Und warum sind dann eben Staaten, die ökonomisch weniger erfolgreich waren, nicht gescheitert? Also zum Beispiel, warum hat dann die Sowjetunion so lange überlebt?
Der Punkt ist ja, dass die Sowjetunion eigentlich genau wie die osteuropäischen sogenannten Volksdemokratien, also die sozialistischen Satellitenstaaten der Sowjetunion bis 1990, dass die auch zunächst profitiert haben von diesem Nachkriegsboom. Ja? Mhm. Das gilt etwa auch für die DDR. Die hat sozusagen nicht in dem Ausmaß profitiert wie die Bundesrepublik, was auch mit den Reparationen zu tun hat, mit den Entnahmen aus der Wirtschaftsstruktur, die Sowjetunion gemacht hat nach 1945. Das ist in Deutschland, in Westdeutschland so in der Form dann nicht passiert oder jedenfalls kompensiert worden durch die Marshallplanhilfe. Ja. Aber auch da gab es einen Boom. Also den gab es auch in Osteuropa. Der hielt halt bis in die 70er Jahre an. Und dann war dieses Rekonstruktionswachstum sozusagen vorbei. Und das Problem war, dass sozialistische Systeme offensichtlich nicht wirklich so gut darin sind, dann innovativ zu sein und sozusagen ein Wachstum zu produzieren, das sich selbst erhält. In dem Moment, in dem die sozusagen diese Aufholjagd beendet hatten und auf das Niveau des Westens gekommen waren, da stagnierte dann die Wirtschaft im Osten. Und dann in den späten 70er, in den 80er Jahren bricht das sozusagen zusammen und dann bricht das System ja auch von innen heraus zusammen, weil dann die Legitimation des sozialistischen Systems, das dann eben nicht mehr das liefert, was die Menschen erwarten, nicht mehr da ist. Während im Westen die Situation dann zwar nicht mehr so toll ist wie im großen Boom bis Mitte der 70er Jahre, aber sie ist immer noch wesentlich besser als in Osteuropa.
Gab es denn zu der Zeit im Westen Demokratien, die auch wieder gescheitert sind? Weil, also Spanien war ja zum Beispiel noch gar keine Demokratie gewesen, war ja noch eine Diktatur bis in die 70er Jahre. Nee. Aber gibt es Demokratien, die gescheitert sind?
Also Griechenland ist so ein Fall. Das oszilliert ja immer nach 1945 so zwischen Militärdiktatur und Demokratie, demokratischen Strukturen. Das geht so ein bisschen auch hin und her. in der Tat. Spanien und Portugal sind ja eigentlich bis in die 70er Jahre faschistische Diktaturen. Das ist sozusagen, weil die neutral geblieben sind im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Wurden sie dann alleingelassen und die sind im Grunde aber auch daran gescheitert, dass sozusagen faschistische Wirtschaftssysteme nicht so effektiv sind wie kapitalistische Wirtschaftssysteme. Ja, die haben das zwar zum Teil auch adoptiert, aber das hat auch dann halt nicht funktioniert. Das war eine ganz eigene Geschichte, glaube ich. Aber Griechenland ist so ein Fall, glaube ich, wo man sieht, dass es gar nicht sozusagen Demokratie ist kein Selbstläufer. Aber dann seit den 70er Jahren hat Griechenland sich in der Hinsicht eigentlich ziemlich positiv entwickelt.
Dann um 1990 rum, Fall der Sowjetunion, die viele ehemalige Ostblock-Staaten werden Stück für Stück auch zu Demokratien. Mhm. Wie viele von diesen Staaten sind denn dann auf Dauer Demokratien geblieben oder wo haben sich dann wirklich auf Dauer stabile Demokratien entwickelt?
Ja, das sind eigentlich fast alle Staaten außerhalb der Grenzen der ehemaligen Sowjetunion. Also in den Grenzen der ehemaligen Sowjetunion haben wir Ansätze dafür, die sind eigentlich in den meisten Fällen gescheitert, in Russland natürlich ganz besonders, was zu tun hat wahrscheinlich mit dem Schock sozusagen dieses rapiden Umbruchs von sozialistischen, relativ behüteten Strukturen, dann zu diesem Art von Raubtierkapitalismus, der sich da entwickelt hat, ja, wo Oligarchen auch ganz massiv profitiert haben von dieser wirtschaftlichen Umgestaltung. Nicht so richtig funktioniert hat das in Ländern, die praktisch keine Erfahrung mit demokratischen Strukturen haben, auch in der Zwischenkriegszeit nicht. Also Ungarn ist ein ganz bezeichnender Fall. Das ist ja eigentlich von den Ländern, die jetzt zur Europäischen Union gehören, dasjenige, wo demokratische Strukturen am schwächsten sind und auch seit den 2000er Jahren am massivsten ausgehöhlt worden sind. Und Ungarn ist also das Land, das in der Zwischenkriegszeit, wie gesagt 1920, eigentlich die erste Demokratie, die praktisch sofort scheitert. Ja, kaum ist sie begründet, scheitert sie eigentlich schon. Und es wird eine Diktatur dann daraus. Während die Staaten, die also in der Zwischenkriegszeit eine mehr oder weniger funktionierende Demokratien aufgebaut haben oder zumindest ein paar Jahre demokratische Strukturen gehabt haben, die Tschechoslowakei vor allem, ansatzweise Polen, Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien, da gibt es zwar Probleme, ja, das hat aber deutlich besser funktioniert. Es hat zum Teil auch was zu tun mit der wirtschaftlichen Dynamik dieser Länder, also die Tschechoslowakei oder Polen auch, sind Länder, die eigentlich schon im frühen 20. Jahrhundert sich beginnen zu industrialisieren, also moderne Gesellschaftsstrukturen ausgebildet haben, Tschechoslowakei ganz massiv, Tschechien vor allem. Und das sind eigentlich bis heute diejenigen, die am stabilsten demokratisch funktionieren, weil das sozusagen Demokratie, wir haben das eben am Anfang schon gesagt, hat eben auch was mit wirtschaftlicher Entwicklung und auch mit einer Entwicklung von industrialisierten Massengesellschaften zu tun. Das ist eigentlich sozusagen die Basis, auf der eine Demokratie dann funktionieren kann, nicht funktionieren muss, aber funktionieren kann.
Zum Thema Wirtschaft, Sie hatten ja eben schon gesagt, ne, 50er, 60er, 70er Jahre, großer wirtschaftlicher Aufschwung. Dann nimmt das aber so ein bisschen ab. Wie haben sich denn dann die Wirtschaft im Westen in den dann 70er, 80er, 90er Jahren dann entwickelt?
Nicht mehr so positiv wie davor, aber es gab ja nach wie vor Wirtschaftswachstum. Ja, das ist sozusagen die Wachstumsraten sind runtergegangen. Es gibt auch so einen gewissen Verzögerungseffekt. So seit den 70er Jahren sind die europäischen Sozialstaaten im Westen nicht mehr weiter ausgebaut worden. Also das Faszinierende und auch, glaube ich, ein wichtiger Faktor dafür, dass die Demokratien dann nach dem Zweiten Weltkrieg sehr lange intakt funktioniert haben, zumindest im Westen, ist, dass das, was in der Zwischenkriegszeit ansatzweise versucht worden ist, in einzelnen Staaten mehr, in anderen weniger, dann nach dem Zweiten Weltkrieg massiv gemacht worden ist. Also dieser Ausbau von Sozialstaaten, von Sozialstaatlichkeit, auch von Ausgleich von sozialen Gegensätzen durch entsprechende Steuersätze und dergleichen. In Großbritannien sieht man das sehr, sehr deutlich, dass da die sozialen Gegensätze massiv nivelliert worden sind. Auch in Deutschland auf andere Art und Weise hat das weitgehend funktioniert. Und das heißt, wir haben den Aufbau eines massiven Sozialstaats, der sozusagen diese kapitalistischen Strukturen dann ein Stück weit zähmt und erträglicher macht. Dann kommt die Krise und dann gerät sozusagen dieser Sozialstaat so ein bisschen auch in die Krise, weil man anfängt daran zu zweifeln, ob der Sozialstaat sozusagen das ist, was die Demokratie stabil erhält. Und der Sozialstaat kommt in Probleme, weil die Gesellschaften ganz Europas überaltern. Und das heißt, man muss eigentlich jetzt für das Rentensystem, für das Gesundheitssystem zunehmend Geld aufwenden, das nicht da ist. Das heißt, man müsste Steuern erhöhen, man müsste irgendwie diese Systeme verändern, was dann sozusagen mit harten Einschnitten verbunden wäre, Erhöhung des Renteneintrittsalters oder sowas. Ja, man müsste irgendwie andere Steuerquellen erschließen, das will man nicht. Vielfach, so in den 70er Jahren, entsteht dann der Neoliberalismus aus einem Zweifel am Sozialstaat heraus. Der breitet sich nach 1990 massiv aus, weil dann die Konkurrenz weg ist. Sozusagen die westlichen kapitalistischen Staaten müssen sich ein Stück weit sozial legitimieren auch, weil es eben dieses Gegenmodell des Kommunismus gibt, wo die Menschen behütet werden, wo es sozusagen kostenfreie Gesundheitsversorgung gibt, ja, sichere Rentenversorgung und so weiter. Und all das muss der Westen, der Kapitalismus, dann auch ein Stück weit liefern, um in diesem Systemgegensatz zu bestehen. Nach 1990 gibt es den Systemgegensatz nicht mehr. Das heißt, der Kapitalismus muss sich so sozial nicht mehr legitimieren. Das heißt nicht, dass das Sozialversicherungssystem dann abgebaut wird, aber es wird nicht weiter ausgebaut, obwohl es eigentlich ausgebaut werden müsste, weil die Bedarfe eben durch die Überalterung der Gesellschaft immer mal weiter steigen.
Also die Leistungen des Sozialstaats sind quasi auf einer Ebene geblieben, aber der Bedarf ist an sich gestiegen.
Ja, genau. Der Sozialstaat wird ausgebaut im Boom bis in die 70er Jahre und dann stagniert er.
Ja. Und wenn man sich auch mal Zahlen anschaut zu Steuersätzen und Ähnlichem, sind die ja auch seitdem, waren die ja, glaube ich, in den 70er, 80er Jahren auf einem Hoch und sind seitdem ja Stück für Stück bis heute gefallen, also sei es jetzt Einkommensteuern, Unternehmenssteuern und Ähnliches.
Ja, ist teilweise so, wobei das ist vor allem in den angelsächsischen Ländern, also in Großbritannien und in den USA so. Da gibt es tatsächlich eine Umwandlung des Steuersystems, die dann auch dazu führt, dass die sozialen Gegensätze, also die soziale Gleichheit sich wieder auseinanderentwickelt, also die Schere sich öffnet zwischen den Reichen und den Ärmeren. Ja. Das ist in Kontinentaleuropa tendenziell nicht so. Also es gibt durchaus, also in Deutschland wird die Vermögensteuer ausgesetzt, dann wird sie nicht mehr eingeführt, leider Gottes, in den 90er Jahren, aber das hat nicht so furchtbar große Konsequenzen dann gehabt. Also wir haben in Deutschland wie auch in den meisten kontinentaleuropäischen Staaten eigentlich keine massive Ausweitung des Wohlstandsniveaus zwischen den reicheren und den ärmeren Leuten. Ja, also diese Geschichte, die man häufig hören kann, der Mittelstand verschwindet so weiter, das stimmt eigentlich in der Form in Kontinentaleuropa so nicht. Ja. Also da bleibt eigentlich weitgehend der Status, den wir so in den 70er Jahren gehabt haben, bleibt erhalten. In Großbritannien, in den USA ist es anders.
Ich hatte beispielsweise ein Buch gelesen von einem Ökonomen, Thomas Piketty, ich weiß nicht genau.
Der sagt,
es ist so und der zeigt halt anhand seiner Daten, ich kann das jetzt nicht abschließend beurteilen natürlich, dass quasi die 70er, 80er Jahre war das hoch und danach ist soziale Ungleichheit größer geworden.
Ich glaube, Piketty, der ist sehr populär. Ja. Das Problem ist, dass Piketty eigentlich sich immer Individuen anschaut und keine Haushalte. Und wenn wir von Wohlstand reden, dann müssen wir uns eigentlich Haushalte anschauen, weil es sind ja die Haushalte, die kochen und sozusagen das Geld verwalten und dergleichen. Und was man dabei sehr leicht übersehen kann, ist, dass die Struktur von Haushalten sich seit den 70er, 80er Jahren massiv verändert hat. Wir haben wesentlich mehr Ein-Personen-Haushalte. Ja, die Haushalte sind kleiner geworden grundsätzlich und die Aufgabenverteilung in Haushalten hat sich geändert. Also in den 70er Jahren haben wir vielfach noch die klassische Hausfrauen-Ehe in Europa. Das heißt, wir haben einen Geldverdiener, der Mann geht Geld verdienen, die Frau sitzt zu Hause, passt auf die Kinder auf, Kinderküche, Kirche, ja. Und das ändert sich. Die weibliche Erwerbstätigkeit hat massiv zugenommen seit den 70er Jahren. Das heißt, momentan ist eigentlich der klassische Haushalt, ist entweder der Ein-Personen-Haushalt, weil die Scheidungsrate auch zugenommen hat, oder, und einer arbeitet, ja, für sich und die Zahl der Kinder ist geringer geworden. Das heißt, es gibt weniger, die man durchfüttern muss dazu in den Haushalten. Oder wir haben den klassischen Haushalt sozusagen von einem Ehepaar, wo beide arbeiten gehen. mittlerweile. Und das muss man sich auch angucken, sozusagen, wenn man die Individuen anschaut, dann haben die vielleicht individuell weniger zur Verfügung, was aber auch daran liegt, dass sie weniger arbeiten, dass die Teilzeitarbeit zugenommen hat, gerade auch bei Frauen. Wenn wir uns die Haushalte anschauen, dann hat sich eigentlich so wesentlich gar nichts verändert. Und das ist so ein bisschen das statistische Problem, das Piketty dabei hat. Also es gibt so Arbeiten von Bankovic, der hat das an Haushalten berechnet und der sagt eigentlich, dass für Kontinentaleuropa, nicht für die angelsächsischen Nationen, aber für Kontinentaleuropa hat sich eigentlich, wenn man das mit allem berechnet, gar nicht so furchtbar viel verändert.
Okay, aber um nochmal zurückzukommen auf die wirtschaftliche Entwicklung und auf den Neoliberalismus. Mhm. Die These, dass ein Mangel im Sozialstaat, jetzt nicht durch einen Abbau, aber durch einen verringerten Ausbau quasi.
Stagnation. Obwohl eigentlich mehr notwendig wäre. Ja.
Also würden Sie der These zustimmen, dass das die Demokratie auch in einer Weise geschwächt hat?
Ja, eindeutig, ganz klar. Also das ist das Problem. Also ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum Leute rechtsextreme Parteien wählen oder warum sie überhaupt extreme Parteien wählen. Ja. Aber ich glaube, ich habe den Eindruck, ein ganz wichtiger Grund ist schon der Frust darüber, dass sozusagen öffentliche Infrastruktur nicht mehr in dem Sinne funktioniert, wie sie lange funktioniert hat. Also die Bahn, die Deutsche Bahn ist sozusagen das auffälligste Beispiel dafür. Ja, Züge kommen halt nicht mehr pünktlich, wenn sie überhaupt noch kommen. Ja. Und also weil ich bin in den 60er Jahren geboren, ich bin sozusagen Bahnfahrer aus Passion. Ja. Und sozusagen bis in die 90er, bis in die 2000er Jahre konnte man sich einfach darauf verlassen. Die Bahn fuhr. Ja. Und die Versorgung war wunderbar. Und das hat immer weiter abgenommen. Das ist natürlich eine Folge der Bahnprivatisierung, die eigentlich Geld sparen soll. Ja, weil es eine Pseudoprivatisierung eigentlich ist. Man ist sozusagen auf Substanz gefahren und hat sozusagen nicht mehr investiert, was man machen muss. Und das rächt sich jetzt momentan ganz massiv. Ja. Und ganz ähnliche Entwicklungen haben wir halt im Rentensystem. Das fällt nicht so auf, weil das Rentensystem massiv aus dem Bundeshaushalt subventioniert
über,
wird.
Über 100 Milliarden
aus das Loch wird immer größer eigentlich, weil wir immer weniger Beitragszahler, immer mehr Rentner haben. Ja, und es wird sozusagen immer mehr Geld da reingepulvert. Das kann man eine Zeit lang machen, aber irgendwann dann nicht mehr. Ja. Wir haben, ich glaube, Leute, die sich darüber ärgern, dass sie zwar grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben, das ist auch so ein ganz, ganz absoluter Klassiker, den gab es ja früher in dem Sinne gar nicht, ja. Aber um sozusagen neue Arbeitskräfte zu erschließen, um die Frauen an die Werkbank zu bringen, ja, oder ins Büro, ja, höchstwahrscheinlich eher, hat man eben gesagt, gut, wir machen halt eine Kinderbetreuung, ja, die sozusagen ab dem ersten Lebensjahr garantiert ist. Theoretisch hat man diesen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, aber es gibt nicht genug Plätze dafür, weil sozusagen das Geld nicht dafür da ist, ja, weil die Kommunen nicht entsprechend ausgestattet werden finanziell. Und das heißt, die Leute ärgern sich darüber, sie haben zwar einen Rechtsanspruch darauf, aber sie kriegen diesen Platz nicht. Und wenn sie klagen, um den einzuklagen, dann dauert es so lange, bis sie den dann zugesagt haben, dann brauchen sie den Platz nicht mehr, das Kind ist aus dem Kindergartenalter wieder raus, ja, weil die Justiz personell so schlecht ausgestattet ist, dass sie Jahre braucht, um solche Fälle zu entscheiden. Ja, das heißt, wir haben im ganzen öffentlichen Dienst sozusagen zwar eigentlich Anrechte auf bestimmte Dinge, die werden aber nicht sozusagen, die werden nicht substanziell erfüllt. Ja. Wenn wir einen Arzttermin haben wollen, dauert es anderthalb Monate, bis wir einen bekommen. Ja. Und auch das ist sozusagen unüblich. Sozusagen war vor 20 Jahren definitiv anders. Ja. Das heißt, wir haben zwar ein Anrecht und wir haben auch die Erwartung, dass wir das sozusagen erfüllt bekommen müssen, aber die öffentliche Verwaltung liefert nicht mehr das sozusagen auf allen Ebenen, was sie eben bis in die 80er, 90er, zum Teil noch bis in die 2000er Jahre noch geliefert hat. Ja, weil eben so seit den 70er, 80er Jahren sozusagen das, was an Notwendigkeiten eigentlich hätte investiert werden müssen, nicht mehr investiert worden ist.
Wenn wir jetzt mal so auch ein bisschen weiterschauen, dann sieht man ja, dass nach 2010 sich wieder, so würden das manche bezeichnen, eine erneute Krise der Demokratie abbildet. Mhm. Manche sprechen auch von demokratischer Rezession. Ja. Was würden Sie jetzt, Neoliberalismus, Wirtschaft haben wir gerade schon angesprochen. Mhm. Was sind denn weitere Gründe dafür, dass die Demokratie aktuell oder seit 2010 so schwierige Zeiten hat?
Also ich glaube, diese Veränderungen der Gesellschaften, also Stichwort Überalterung und alles, was daraus entsteht, an erhöhten Ansprüchen, das ist sozusagen das Grundrauschen, was dahinter steht. Das, wie gesagt, das beginnt ja eigentlich auch schon in den 1970er Jahren, der Pillenknick setzt da ein, ja, und dergleichen mehr. Aber das braucht halt relativ lang, das kann Jahrzehnte dauern, bis man das sozusagen merkt. Ja, und es dauert eben auch Jahrzehnte, bis man merkt, dass eigentlich die öffentlichen Mittel dafür hätten gesteigert werden müssen, um damit Schritt zu halten. Man kann so zwei, drei Jahrzehnte kann man sozusagen auf Grundeis fahren, auf der Felge fahren, dann merkt man irgendwann, das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, wir merken eigentlich so seit den 2000ern, so langsam, seit den 2010ern massiver, was das für Konsequenzen hat. Und dann gibt es sozusagen über diesem Grundrauschen gibt es bestimmte Ereignisse. Also es gibt sozusagen ja einen Konjunkturzyklus. Ja. Wir haben sozusagen kontinuierlich, also immer irgendwelche konjunkturellen Rezessionen. Wir hatten sozusagen den Dotcom-Bubble-Explosion dann Ende der 90er. Dann hatten wir sozusagen die Finanzkrise zu Ende 2008 dann. Und die 2008er Finanzkrise war sozusagen der erste Punkt, die dann zusammenfiel mit einem sich entwickelten Bewusstsein, dass der Sozialstaat nicht mehr das liefert, was man von ihm eigentlich erwartet hat. Ja. Und dann kam auch die Krise der europäischen Identität dazu, weil es dann diese Transferunion gab, durch die Währungsreform, durch die Währungsunion, durch den Euro. Und sozusagen die Krisen müssen wir jetzt sozusagen Griechenland finanzieren und dergleichen mehr. Ja. Also jede Menge Animositäten, die dann gegen die EU, gegen sozusagen Ausländer dann auch deutlich produziert worden sind in der einen oder anderen Form. Leute, die einem sozusagen das Geld wegnehmen, sei es, dass sie in Griechenland sitzen, sei es, weil sie Asyl in der Bundesrepublik geantragt haben, vermeintlich, ja, das sind natürlich eigentlich die Leute, die wir dringend brauchen, um die Rente zu sichern, ja, aber so weit denkt man dann vielleicht auch nicht, weil man die Zusammenhänge dann eben nicht sieht. Das heißt, es sind sozusagen über diesem Grundrauschen gibt es bestimmte Ereignisse, die dann als krisenhaft wahrgenommen werden und die schlagen dann politisch eben entsprechend aus. Ja, das ist ja im Grunde die Finanzkrise war ja der Moment, wo die AfD gegründet wird, ursprünglich als Anti-Euro-Partei und dann wird sie zur Anti-Migrationspartei.
In der Flüchtlingskrise
genau,
dann.
In der Flüchtlingskrise dann, genau. Ja. Ja, also das sind sozusagen bestimmte Punkte, die dann als krisenhaft erlebt werden und die dann politische Konsequenzen zeitigen.
Welche Rolle in dem Ganzen hat dann jetzt die Covid-19-Pandemie gespielt? Weil ich habe jetzt so subjektiv das Gefühl, dass die nochmal so ein bisschen als Katalysator eben auch für solche Probleme gewirkt hat.
Ja, das und der Ukraine-Krieg, der natürlich auch dann zu diesem Gefühl der Verunsicherung nochmal massiv beigetragen hat. Also die Covid-Epidemie hat das getan, weil die Leute so auf sich selbst zurückgeworfen worden sind, ja, und weil vielleicht auch die Informationspolitik der Regierung nicht so immer ganz eindeutig und offen gewesen ist, weil vielleicht auch bestimmte Illusionen da vergangen sind, so die Vorstellung, dass der Staat schon weiß, was für uns gut ist und auch dass die Wissenschaft eben auch nicht so funktioniert, dass sie sozusagen hundertprozentig wasserdichte Lösungen hat, sondern dass die natürlich auch experimentiert und sozusagen dann anpasst, ja, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn irgendwas offensichtlich nicht stimmt, dann muss man irgendwas anderes versuchen, ja. Und da sind viele Leute, die ganz konkret der Meinung waren, sozusagen eine Impfung ist sowas wie eine Vollkaskoversicherung, ja, die deckt sozusagen alle Risiken ab, tut sie natürlich nicht, ja, sondern es ist sozusagen immer eine Frage, impft man, wie impft man, was impft man, ja, und wen impft man denn eigentlich, und ganz gefahrlos ist das nicht, ein gefahrloses Leben gibt es in dem Sinne nicht, ja. Da sind, glaube ich, viele Leute aus dieser Naivität so ein bisschen aufgewacht. Und dann kommt der Ukraine-Krieg dazu, der sozusagen auch diese Illusion zerstört hat, dass wir in einem friedlichen Kontinent leben, was wir nie getan haben. In den 1990er Jahren gab es genozidale Kriegführung in Ex-Jugoslawien zum Beispiel. Ja, das haben irgendwie, das haben die wenigsten Leute tatsächlich realisiert oder dann sehr schnell verdrängt danach offensichtlich. Also das hat beigetragen zu dieser Unsicherheit und eben auch dem abnehmenden Vertrauen in die Regierung. Das Bezeichnende ist ja auch, dass die extremistischen Parteien, also die AfD natürlich, aber in gewisser Weise auch die Linke, vor allem davon profitiert, dass sie so Daueropposition sind. Ja, und es tut sich so ein Graben auf zwischen den Regierungsparteien, ja, und denen, die dann nicht für regierungsfähig gehalten werden. Und je mehr Leute sozusagen den Eindruck haben, die Regierung hat die Sache nicht unter Kontrolle, ja, desto stärker wächst eben der Anhang der Leute, die dann diese extremistischen Parteien unterstützen. Nicht, weil sie irgendwie Sympathien für deren Programm haben, das sie häufig gar nicht kennen. Ich glaube, die meisten Leute, die heute AfD wählen, die würden, wenn sie ihre Wirtschaft in dieses Wirtschaftsprogramm der AfD kennen, die überhaupt nicht wählen, weil das ihren Interessen überhaupt nicht entspricht. Aber weil sie den Eindruck haben, das sind Oppositionsparteien, ja, und die Regierung sorgt nicht für mich, also wähle ich sozusagen die anderen.
Wie große Sorgen müssen wir uns denn heutzutage um das Überleben unserer Demokratie machen?
Ich würde sagen, sehr große Sorgen muss man sich darüber machen. Also wir haben uns lange Zeit in der Sicherheit gewiegt, dass Demokratien stabil sind, dass sie dauerhaft sind, dass sie anders als in der Zwischenkriegszeit eben nicht gefährdet sind. Das war aber eine Illusion, die weitgehend eben auf den Folgen dieses großen Booms, diesen 30 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg basiert hat. Und wir sehen jetzt eigentlich, dass die Voraussetzungen dafür schon seit den 70er, vorher seit den 90er Jahren eigentlich zerbröselt sind. Und dass mittlerweile, sagen wir, diese lange demokratische Tradition, die wir hier genossen haben, auch dazu führt, dass viele Menschen die Errungenschaften der Demokratie als selbstverständlich sehen. Und also eben nicht mit dieser liberalen parlamentarischen Demokratie, die wieder verbinden, sondern denken, dass sie sozusagen all das, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter auch haben können, wenn es keine demokratischen Strukturen mehr gibt. Also wir leiden momentan so ein bisschen, das kommt noch mit dazu, an dem, was man so demokratische Demenz nennen könnte. Die Demokratien sind so alt, dass die meisten Leute sich gar nicht mehr vorstellen können, wie es sozusagen ausgesehen hat, als Deutschland nicht demokratisch regiert worden ist. Es sind andere, die leider in Europa nicht demokratisch regiert worden sind. Ja. Man sieht mittlerweile, dass die ältesten Demokratien der Welt, also die USA, eben auch da ganz massive Probleme haben, ja, weil die Leute offensichtlich nicht wissen, was es bedeutet, wenn demokratische Strukturen ausgehöhlt werden.
Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Nonn.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.